Radio Potsdam. Smürek trifft.
Gerade zum Jahresende gibt es Orte, die besonders gern aufgesucht werden, wo man sich trifft, verweilt, wo man es sich gut gehen lässt. Orte, an denen man sich bedienen lassen kann. Welche Orte das sind und wer dafür sorgt, dass dort alles so ist, wie wir uns das wünschen, das erfahren Sie in meiner Sendung. Herzlich willkommen in meiner Sendung Smürek trifft. Sie haben sicher schon erraten, die Orte, von denen ich spreche, sind die Restaurants. Schon in der Antike in Griechenland und in Rom gab es erste Vorläufer, die Garküchen und Tavernen. Die haben da einfache und fertige Speisen angeboten, vor allem für Menschen, die keine Küche zu Hause hatten. China hat dann im 10. bis 13. Jahrhundert vor allem für Kaufleute die ersten gehobenen Speisehäuser, die umfangreiche Speisekarten hatten, eröffnet. Im Mittelalter war die Geburt der sogenannten Gasthäuser, die neben der Unterkunft auch Mahlzeiten angeboten haben. Und heute ist das Restaurant aus keiner Stadt mehr wegzudenken. Und nach dieser kleinen historischen Einordnung freue ich mich natürlich, mit jemandem zu sprechen, der Restaurants betreibt. Sie ist Unternehmerin und vor allem auch Mensch. Und das ist eine gute Voraussetzung für meine Sendung. Sie hat die Restaurantkette Tomasa gegründet. Es sind mittlerweile mehrere Restaurants in Berlin, seit über einem Jahr auch in Potsdam. Und sie hat das Restaurant in der berühmten Villa Kellermann am Heiligen See übernommen. Und da sitzen wir jetzt auch. Hallo, Gabriele Höft.
Hallo.
Wir sitzen ganz schön, wollen wir mal beschreiben. Also die Hörerinnen und Hörer können das jetzt nicht so richtig sehen, weil es ja Radio ist. Aber wir können ja mal ein Bild im Kopf machen. Wie sieht es denn hier aus?
Also wir sitzen in dem wunderschönen blauen Salon in der Villa Kellermann, schauen auf den See. Der ist ganz ruhig und es ist natürlich ein bisschen kalt, weil es ja auch jetzt Winter ist und eine ganz ruhige, beruhigende Atmosphäre. Hier ist noch kein Gast, wir sind ganz allein.
Hier ist noch kein Gast, genau. Und wir haben, haben wir uns eben schon im Vorfeld unterhalten, eine ganz besondere Tapete, ne? Da sind Tiere drauf.
Da sind lauter Elefanten auf der schönen Tapete, blaue Tapete mit weißen Elefanten. Warum die Tapete und wer die ausgesucht hat, ich weiß nicht.
Ja, genau, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen. Wir werden ja die Villa Kellermann noch ein bisschen vorstellen, auch das Konzept, was Sie dann vorhaben. Wollen wir mal zuerst in Ihre Kindheit reisen? Wie waren das damals, als Sie klein waren? Sind Sie oft auswärts essen gegangen?
Also als ich klein war, ich bin mit 4 Jahren, haben meine Eltern mich mitgenommen nach Kolumbien. Also ich bin gar nicht in Deutschland erstmal aufgewachsen, sondern in Medellin. Und da bin ich aufgewachsen und da habe ich die Esskulturen sozusagen kennengelernt. Und die sind natürlich erstmal ganz anders als in Deutschland.
Da bietet sich die Frage an, wie sind denn die Kulturen? Wie kann man das beschreiben?
Die Kulturen sind, also die Menschen, der Schlag von Menschen in Kolumbien, also gehen wir jetzt nach Kolumbien, da war ich zu einer Zeit da, wo halt Kolumbien auch sehr, sehr gefährlich war und wir als Kinder nicht groß raus durften. Und aber alles, was wir hatten, ist frisch von den Bäumen, Steak, also alles so mehr noch ganz einfache Produkte. Also das Fleisch, so wie es ist und nicht mit irgendwelchen Soßen oder sonst was. Mango von den Bäumen und Maracuja oder Ananas und Salate, alles was, also so ohne viel Shishi.
Also sehr einfach und Deshalb auch besonders gut wahrscheinlich. Genau. So klassische Supermärkte haben Sie weniger besucht, sondern sind eher...
Na, Supermärkte haben wir schon besucht, aber da gab es einen und dann gab es auch den Hähnchenmann und dann waren die Hühner auch hinten dran und also es war schon noch ganz anders als jetzt hier. So, das kann man gar nicht vergleichen, obwohl sich heute das bestimmt auch verändert hat.
Wie lange haben Sie dann in Kolumbien gelebt?
Insgesamt 7 Jahre. Ja, 7 Jahre.
Und dann ging es hier nach Deutschland?
Dann ging es zurück in Schwarzwald, da wo ich auch herkomme und geboren bin. Und dann hat mein lieber Vater sich nochmal fürs Ausland entschieden. Und dann war ich nochmal ein paar Jahre in Chile in Konzeption.
Ja, fantastisch, da haben Sie ja schon eine Menge erleben können in Ihrer jungen Zeit. Im Schwarzwald, da gibt es ja, also da habe ich ja so klassische Restaurants vor Augen. Waren Sie da hin und wieder mal in Lokalität mit Ihren Eltern?
Ja, also im Schwarzwald in Villingen-Schwenningen. Ich habe auch meine Ausbildung auf der Hotelfachschule gemacht, ganz ordentlich in Villingen und Schwenningen. Und ganz klassisch schön essen im Schwarzwald, Spätzle mit Gulasch und also richtig leckeres Essen. Und aber meine Oma war eine super Köchin, also wir haben auch sehr, sehr viel bei meiner Oma gegessen.
Und die Oma hat auch so ein bisschen den Geschmack geprägt, kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, meine Oma hat mich, was das Kochen angeht, und meine Tante, die haben mich da sehr, sehr geprägt. Und ich hatte so eine Freiheit. Ich durfte überall mitkochen, mithelfen, mitmachen. Und so Omas haben das ja so an sich, dass die so einen wunderbaren, schönen ritualen Ablauf haben, was als Kind sehr, sehr beruhigend ist. Und aufgrund meines Lebens immer mal ausgewandert, war meine Oma immer so der ganz, ganz ruhige Pol.
Und Omas stehen ja irgendwie auch so ein bisschen für Geborgenheit, ne? Und ist es das der Grund, warum in Restaurants oft auch immer steht Omas Rezepte oder Rezepte nach Omas Art oder der Kuchen nach Omas Art?
Na, also kann schon sein. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich mich halt gefragt habe, woher, wer hat mir diese Sachen mitgegeben? Klar hat meine Mutter mir die auch mitgegeben und meine Oma aber auch. Also ich glaube, die hat schon, was das Essen und das Schöne am Essen angeht, die hat schon sehr, sehr ordentlich und lecker gekocht.
Und welche Lieblings-, also was gab es so, wo Sie dann gesagt haben, oh toll, heute gibt's, was war das?
Rahmkartoffeln war was total Leckeres oder Kohlrabi in Rahmsoße oder Fleischküchle, also so, oder Hühnerkeulchen. Also ich glaube, es war völlig egal. Oma hat einfach lecker gekocht.
Und findet man Oma, also im übertragenen Sinne, auch heute in ihren Restaurants? Also ist das irgendwas, was sie geprägt hat und gesagt hat, das bringe ich irgendwie dann auch wieder hier mit unter?
Na, also ich glaube, in meinen Restaurants mit dem Kochen, ich glaube, in meinen Restaurants findet man meine Erziehung. Also das glaube ich viel eher. Also klar, das Kochen gehört mit dazu, aber ob es jetzt die Blume, das Bild, das Herzliche, das Warme ist. Also ich glaube, das ist was, was ich von zu Hause aus mitbringe, was man in den Restaurants auch sieht.
Da gehört ja dann wahrscheinlich das Wort Gastfreundschaft dazu. Was ist eigentlich Gastfreundschaft? Wie würden Sie das definieren?
Gastfreundschaft würde ich definieren. Also ich glaube, dass der Begriff immer schwieriger wird, weil Gäste auch sehr anspruchsvoll sind und immer unterschiedlicher werden. Und grundsätzlich versucht der Gastronom oder ich als Gastronom, dass der Gast sich willkommen fühlt, zu Hause fühlt, ein schönes Gefühl hat und hier rausgeht und sagt, Mann, das war jetzt richtig schön und hier sitze ich gerne und das hat sich gelohnt und hier komme ich auch wieder her. Kann auch sein, dass mal was Schlechtes oder nicht so gut funktioniert hat. Aber das Gesamtpaket, dass man sieht, dass der Gastgeber bemüht ist und sich Mühe gegeben hat und halt hofft, dass der Gast rausgeht und es hat ihm gefallen, das steht im Vordergrund.
Und ich würde das jetzt mal so rauslesen aus dem, was Sie gerade gesagt haben, dass Gastfreundschaft irgendwie auch so ein bisschen in Ihrer Wiege lag, ne? Also im Prinzip, Sie haben gesagt, die Erziehung kommt hier mit rein. Ist das eine Sache, die man entweder man hat sie oder man hat sie nicht? Oder kann man die auch irgendwo lernen oder trainieren?
Ich weiß gar nicht, ob man sie hat oder nicht. Also ich hatte ein strengeres Elternhaus und strenges Oma-Elternhaus. Ich kann mich erinnern, ich musste noch einen Knicks machen, wenn meine Tante zu Besuch kam, wenn ich das heute jemandem erzählen würde. Wirklich. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann hat meine Mutter mich schräg angeguckt von der Ferne. Und es war klar, dass ich auch für einen Onkel Ernst einen Knicks machen musste, auch wenn ich den nicht mochte. Und letztendlich im Nachgang sage ich, ja, wer weiß, geschadet hat es mir nicht. Es hat mir beigebracht, ein guter Gastgeber zu sein und ein Feingefühl für bestimmte Situationen zu bekommen.
Und gab es auch strenge Regeln am Tisch?
Ja, aber also jetzt bei uns zu Hause nicht ganz so. Aber bei meiner Oma war schon so, die saß immer am Kopfende. Mein Opa ist früher gestorben, den kannte ich nicht. Aber da wurde Oma klar, sitzt an der Spitze vom Tisch und die Tante sitzt rechts davon und der Tisch wird gedeckt und da müssen auch Wassergläser. Und also es war halt richtig eingedeckt, so wie man es eigentlich in der Ausbildung auch gelernt hat. Also für mich war deshalb diese Regeln der Gastronomie, Messer links, Kuchenmesser, Silberbesteck, diese ganzen Besteckarten, Gläserarten. Das hatte meine Oma alles und ich durfte immer damit spielen. Also als Kind habe ich das auch gespielt. Und man hat mir immer gesagt, ich habe das, was ich als Kind gespielt habe, zu meinem Beruf gemacht.
Das ist ein Traum, oder?
Ja, es ist auch ein Traum. Der Beruf ist immer noch mein Traum. Und ich habe es auch noch nie bereut. Und der ist halt so vielseitig, dass es mir nie langweilig geworden ist. Und mir ist es auch nicht langweilig.
Und durch Gastfreundschaft kriegt man ja eine Menge zurück, ne? Ich glaube, da kann man ja eine Menge erleben und sich dann auch wiederum in diesem gastfreundlichen Kreislauf bestätigen, oder?
Ja, man kriegt auch eine Menge zurück und manchmal kriegt man auch nicht schöne Dinge zurück. Das gehört einfach auch mit dazu. Und ich glaube, die Kunst ist, zu lernen, damit umzugehen und manche Dinge nicht so nah an einen ranzulassen und ja.
Wenn Sie selber unterwegs sind, mal auswärts essen oder woanders sind, da sind Sie ja bestimmt auch ganz aufmerksam, wie gastfreundlich die da eigentlich sind. Gibt es so No-Gos, die aber scheinbar schon normal sind, also wo Sie merken, krass, das hat sich so eingebürgert, aber eigentlich so richtig gastfreundlich ist das nicht?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich woanders hingehe, dann fühle ich mich sowas von frei und sehe Fehler und Dinge, die nicht dahin gehören oder die der Gastronom oder der Kellner oder wer auch immer oder der Koch nicht machen sollte. Und das Einzige, was ich denke, zum Glück ist das jetzt nicht bei mir. Und es ist mir eigentlich egal.
Okay, dann haben Sie eine gute Möglichkeit, auch so zu genießen, ja, letztendlich. Also das sind ja oft die ganz kleinen Dinge, ne? Ein Lächeln, also größere Dinge sind, man wird mit Namen begrüßt, wenn man öfter mal wieder da ist, ne? Oder ein Lächeln dort oder ein sehr aufmerksamer Kellner, einer, der zuhört, der vielleicht hinhört, der so ein bisschen die Wünsche ablesen kann. Das sind ja hohe Ansprüche und sicherlich in der heutigen Zeit gar nicht mehr so leicht umzusetzen, ne? Es fehlt ja an allen Ecken an gutem Personal, Fragezeichen.
Ja, also so wie früher ist es auf keinen Fall mehr. Also früher war es so am Anfang der Selbstständigkeit, da kam einer rein, da wusste man, der ist der Gast so und so. Dann kannte man auch seine Geschichte oft und wusste, was der trinkt, hat ihm die Sachen schon hingestellt, die Zeitung schon, was auch immer er wollte. Und da muss ich halt zugeben, die Zeiten haben sich geändert. Ich habe auch nicht mehr so den Einblick in dieses alltägliche Geschäft. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich einen Kellner fragen würde, würde der mir sagen, nee, Gabi, also hier im Tomasa in Friedenau, da kommt immer ein Gast und wir wissen, wer das ist. Und deswegen versucht man auch, Kellner immer in stabilen Schichten zu lassen, dass der Kunde weiß, wenn er kommt, Mann, da gehe ich jetzt hin, da trinke ich meinen Kaffee, heute geht's mir nicht gut und da ist der und der Kellner da und vielleicht kann ich kurz mal mit dem quatschen. Also wir versuchen schon, so bestimmte Stammkellner so zu lassen, dass die ihre Gäste auch behalten und haben dürfen und die Gäste wissen, dass sie da hingehen. Also ich habe auch ein paar Restaurants, wo ich sage, da, vielleicht ist das Essen nicht gut, aber der Kellner total nett. Und dann ist es mir, ja, dann denke ich, naja, dann esse ich das jetzt halt, ist es halt nicht ganz so lecker. Aber die Atmosphäre und der Kellner und alles ist super, dann ist mir das andere egal.
Das ist total gut, weil ich habe gerade Parallelen zum Radio rausgefunden, weil das ist auch so ein bisschen unser Business. Wir haben Moderatoren, die immer zur selben Zeit moderieren, weil genau dann der Eindruck auch entsteht, da ist jemand da für mich. Den kann ich zu dieser Zeit hören und es ist auch so ein bisschen geborgen als Thema. Ist interessant. Mhm. Wollen wir mal Kolumbien nochmal aufgreifen und zwar mit Musik. Und Sie haben ja so ein bisschen spanische Musik auch rausgesucht, also Kern dieser oder ein Teil dieser Sendung ist ja, dass mein Gast sich die Musik selbst aussuchen darf. Und wir haben im Vorgespräch jetzt schon so ein paar Titel rausgesucht. Jetzt geht's spanisch los, ne?
Genau, also in Kolumbien die Musik. Also ich muss ja immer sagen, was mich als erstes an Kolumbien erinnert. Wir waren da auch in Restaurants, die waren im Freien im Garten. Und dann kamen so ein paar Leute mit Gitarren und so. Und die haben dann beim Essen gesungen. Wir als Kinder waren das überhaupt nicht gewohnt. Und die haben immer auf der Gitarre Guantanamera gespielt. Und deswegen, das ist so ein Song, der immer in meinem Ohr bleibt. Den verbinde ich immer mit Kolumbien.
Den hören wir jetzt.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zurück bei Smürek trifft. Ich habe heute in der letzten Sendung des Jahres 2024 eine Unternehmerin und eine Gastronomin bei mir, Gabi Höft. Herzlich willkommen zurück.
Hallo.
Ist Gabi eigentlich okay?
Ja, ist okay.
Gabriele ist ja der richtige lange Name, aber die Abkürzung ist Gabi und Sie haben es ja eben auch selber verwendet. Ich habe noch einen Nachklapp zur Historie. Ich habe das mal recherchiert. Das Wort Restaurant kommt ja aus dem Französischen und meint ursprünglich eine kräftige Fleischbrühe. Wusste ich auch nicht, aber fand ich ganz spannend. Die damals im 16. Jahrhundert in Pariser Lokalen verkauft wurden. Passt das eigentlich noch zu unserer heutigen Definition? Was Kräftigendes ist, kann ja ein Restaurant auch noch sein. Man stärkt sich ja auch. Ne?
Ja, eine kräftige Suppe ist jeder.
Also Basis für alles, ne?
Ja. Also so eine Brühe oder kräftige Suppe, die hat man eh immer als Koch auch da, weil man schmeckt oft mit den Sachen auch ab oder ja.
Wir wollen mal so ein bisschen reinhören, wie Sie zur Gastronomie gekommen sind. Hat die bei Ihnen geklingelt?
Nee, also grundsätzlich ist aus der ganzen Familie keiner ein Gastronom, nicht ein einziger, also gar nicht. Und wie gesagt, ich habe ja erzählt, meine Oma und ich habe den Traum gespielt und dann kamen wir aus Chile zurück und dann hieß es ja entweder studieren, Ausbildung und ich Schule, mit Schule hatte ich eh nie was am Hut Und das war für mich immer eine Qual. Mein Vater war auch immer noch der Schulleiter an den Schulen, wo ich war. Und war froh, als ich von der Schule weg war, dass er mit mir nichts mehr da zu tun hatte. Und dann habe ich gesagt, ich mache was ganz anderes und habe mir einen Ausbildungsplatz im Hotel gesucht, was früher nicht ganz einfach war. Heute gibt es tausende von Ausbildungsplätzen und keine Auszubildenden. Und damals, als ich angefangen habe, gab es ganz viele Auszubildenden und keine Ausbildungsplätze. Also es war gerade andersrum.
Da ist die große Frage, wie haben Sie es geschafft?
Ich glaube, meine Eltern haben da noch ein bisschen nachgeholfen, weil, da haben die Eltern noch nachgeholfen. Und im Vorstellungsgespräch hat mich dann die liebe Familie Fiedler aufgenommen.
Okay. Und was war das für ein Hotel und wie waren da Ihre Erlebnisse?
Das Hotel war in Lahr im Schwarzwald und war ein kleines Hotel, hatte nur Frühstück und Abendessen und, glaube, 120 Betten. Und inzwischen sage ich, das war gut, dass das so ein kleines Hotel war, weil da konnte ich überall, also ich wurde auch wirklich in jede Abteilung geschickt. Und ich meine, mit 17 oder so, das erste Mal im Arbeitsleben, ich war 3 Monate lang, habe ich, glaube ich, nur Betten bezogen und abgezogen und kam immer nach Hause und meinte zu meinen Eltern, also die beuten mich schon richtig aus. Und egal, was es war, also ich hatte auch nicht nach 8 Stunden Feierabend, aber ich hatte im Nachgang, sage ich, haben die mich top geschult. Also wirklich, ich hatte eine super Ausbildung. Irgendwann hat es dann Klack gemacht. Und irgendwann später wusste ich, warum die mich so ausgebildet haben. Also im Nachgang sage ich immer, jeder Auszubildende wird denken, ja, das Unternehmen beutet ihn aus und alles. Und ich glaube, ich habe erst viele Jahre später all die Dinge gebraucht, die ich in der Ausbildung gelernt habe. Und ja, ich möchte immer noch Danke sagen. Das war eine tolle Ausbildung, super Ausbilder. Also kann ich mich nicht beklagen.
Und haben Sie während der Ausbildung schon so einen Gedanken formen können, was Sie danach mal damit machen?
Nee, ich habe mich nie daran gedacht, mich selbstständig zu machen oder so. Eigentlich wollte ich immer, Küche hat mich nie so groß interessiert, sondern eigentlich immer der Hotelbereich. Und und dann mit 20 bin ich nach Berlin und bin relativ früh Mama geworden. Und dann habe ich nebenher in der Gastronomie gejobbt. Und so ging es dann eigentlich los.
Wie ging es dann weiter?
Dann ging es weiter, dass ich eine kleine Tochter hatte und nebenher auch arbeiten musste, dass es uns auch gut geht und auch die Familie mit unterstützt. Und dann habe ich nebenher halt gearbeitet bei Ulf Zöllner, der ursprünglich das Tomasa gegründet hat. Das war Ulf Zöllner. Und bei dem habe ich nebenher gejobbt und da bin ich aufgefallen. Und so ging der Einstieg in die Gastronomie dann auch los.
Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben auch gekellnert und wahrscheinlich dann auch im Tomasa da so unterstützt. Ich habe oft, wenn ich im Restaurant sitze, wie gerade vorgestern wieder, den Gedanken, krass, was für ein Job, wie anstrengend das doch sein muss, denke ich, ja, manchmal so vor mich hin. Wie ist denn das? Gewöhnt man sich dann irgendwann dran? Ist es vielleicht gar nicht so? Ist das eine falsche Idee, die ich habe?
Ich glaube, das sind so Phasen. Manchmal kommt alles auf einen Schlag, dann ist es ganz doll anstrengend und dann hat man irgendwie wieder Luft und dann wird es wieder leichter. Und das sind so Hoch- und Runterphasen. Aber ich glaube, die hat jeder in seinem Job.
Aber es ist ja auch sehr körperlich, ne? Also man schleppt da Bier durch die Gegend und Gulaschkessel, keine Ahnung, und man Teller.
Ja, also so ist es auch. Aber ich glaube, das hat mich noch nie gestört, dieses körperliche Arbeiten. Nee, das hat mich noch nie gestört.
Als Sie damals im Tomasa gearbeitet haben, war das ein Haus?
Also angefangen habe ich nicht im Tomasa, sondern im Robbengatter. Das war Ulf Zöllner, der zweite oder dritte Laden, das weiß ich nicht. Und angefangen habe ich, um meinem damaligen Mann zu helfen. Und ich habe die Küche gepachtet, weil die hatten keinen richtigen Küchenpächter. Und dann meinte ich, ja, wenn ihr das macht, ihr könnt nicht einfach sowas übernehmen und wisst nicht, wer die Essen kocht. Und dann hatten die alle Angst und haben gesagt, ja, aber du kannst da nicht in die Küche rein, weil wenn die Köche wissen, dass du der Pächter bist, dann hauen die alle ab und so. Und dann hat man mich als Spüler eingeschleust, obwohl ich schon der Küchenpächter war. habe ich aber nur an der Spüle echt gearbeitet. Und
das ist ja so ein bisschen Günter Wallraff für Gastronomie.
Ja, so eingeschleust. Und dann haben wirklich, und die haben mir, damals hatte man auch noch diese Spülmaschinen, die Köche haben mir dann so die Pfannen hingeschmissen und waren die Obermachos. Und es war richtig, also ich empfand das als richtig hart und krass. Und dann dachte ich, okay, ich habe immer nur gedacht, irgendwann sage ich euch, wer euren Lohn bezahlt.
Und das ist ja total spannend. Wie war denn dieser Moment?
Die sind abgehauen und ich war alleine.
Ist die Rechnung dann nicht aufgegangen?
Nee, aber ich habe mich sehr befreit gefühlt. Also es war mir auch egal, ob die alle gegangen sind. In einem Moment habe ich dann gesagt, so, ich habe keine Lust mehr, habe mich geoutet, dann sind alle gegangen, dann kam mein damaliger Mann an, warum hast du das verraten, jetzt haben wir richtig ein Problem. Und dann, man hat ja noch ein paar Freunde und Leute, die einem helfen, und die haben mir dann geholfen, und letztendlich gehört das auch zu meiner harten Schule dazu. Also das hat mich echt geprägt, diese Küche dann da so zu pachten und alleine aufzuziehen, ohne einen Koch, die alle gegangen sind.
Dieser Schritt, eine Küche zu pachten, ist ja dann schon Unternehmertum. Dazu braucht man ja Mut und irgendwie auch eine Idee, das irgendwie durchziehen zu können. Woher war das eine lange Überlegung, oder wenn man das erste Mal macht?
Nee, ich glaube, das ist auch eine Charaktereigenschaft. Ich glaube, ich bin da sehr schnell in solchen Sachen. Entscheide was und mache das dann und frag auch nicht groß nach, sondern ja.
Und dann hat sich das Tomasa ja sozusagen entwickelt. Dann ist der offensichtlich dann ausgestiegen.
Genau, der Ulf Zöllner hat mir dann Anteile verkauft. Und also es wäre jetzt eine ewige Geschichte, ich raff's mal kurz zusammen. Dann hat man den Namen schützen lassen und irgendwann hat man weiter expandiert. Ist auch mal ein Laden daneben gegangen. Also diese ganzen Lehrjahre über diese ganze Zeit, das ist die Schule oder das Ergebnis von dem, was wir jetzt am Ende sehen.
Dann kam ein Restaurant dazu und noch eins dazu und noch eins dazu. Das sind jetzt mittlerweile wie viel?
Oh Gott, 5. Genau.
Okay, also auch in schönen Orten, ne? In Kreuzberg, sagen Sie mal, wo die sind.
Also Kreuzberg am Viktoriapark, Lichterfelde am Teltow-Kanal, Friedenau am Friedrich-Wilhelm-Platz, Zehlendorf, Berliner Straße, dann in Potsdam die Kurfürstenstraße und jetzt die Villa Kellermann.
Die dann aber nicht Tomasa heißen wird, sondern anders, da kommen wir noch drauf. Wenn man da so reingeht ins Tomasa, dann spürt man schon so eine Handschrift. Ne? Es ist was Besonderes, es ist schon anders als in anderen Restaurants. Wie würde man das beschreiben, oder wie ist das entstanden? Ist das eine Philosophie wahrscheinlich auch?
Nee, das ist die Erziehung meiner Oma, meiner Eltern, vom Reisen, von allem. Und ich glaube, das sind wir. Also das könnte jetzt auch, muss nicht nur ich sein, also es könnten auch meine Kinder sein. Diese Erziehung, die ist so, ja, das strahlt unsere Familie eigentlich so aus. Wir sind es. So wie die Läden aussehen, so sind wir.
Und dann ist es, das hatten wir eben schon mal angerissen, aber besonders wichtig, dass man auch Menschen findet, die bei Ihnen arbeiten, die das so ein bisschen mit übernehmen, oder?
Ja, also Menschen, die da das so ein bisschen übernehmen, ist meistens die Familie. Genau, jetzt das erste Mal, also ich meine, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste und eigentlich wollte ich auch aufhören, statt ein neues Restaurant aufzumachen. Und zum Aufhören gehörte dazu, dass ich gesagt habe, okay, eine Filiale gebe ich jetzt schon mal ab und die können schon mal alleine machen. Und das ist die erste in Friedenau, das machen meine Tochter und Schwiegertochter. Und klar guckt man immer drüber, aber so anfängt, dass die Generation auch weitermacht und ja.
Also ich denke, oft in der knappen Personalsituation, die wir haben, könnte es ein Konflikt werden, wenn man sehr gastfreundlich sein will, aber irgendwie keine Menschen findet, die das so richtig transportieren. Hält man das dann aus oder kriegt man es doch immer irgendwie hin?
Also ich muss immer lachen, es gibt ja inzwischen auch so oft so Postkarten mit so Sprüchen. Da steht dann, habe ich neulich eine Postkarte gesehen, liebe Gäste, bitte behandeln Sie unser Personal gut. Also da steht nicht mehr, das Personal soll die Gäste gut behandeln, sondern die Gäste das Personal. Und ich musste so schmunzeln, weil ich den Schreiber oder wer das erfunden hatte, den konnte ich auch echt verstehen. Das ist wirklich ein Problem und manchmal wünscht man sich die Dinge anders und kriegt es aber nicht hin, aufgrund dessen, dass halt wirklich das Personal fehlt.
Ist dann schon ein Spagat, muss man dann irgendwie aushalten. Ne? Okay, eine Frage noch zum Tomasa. Gibt es irgendein Gericht dann doch, was sich irgendwie wieder oder was Ihre Kindheit so ein bisschen widerspiegelt? Also bei mir wären es Paprikaschoten mit Reis gefüllt, so mit Hack. Die wird es bei mir geben im Restaurant.
Was es bei mir gibt, was es meine Kindheit widerspiegelt? Nee, gibt's nicht.
Könnte man ja mal drüber nachdenken. Wir hören jetzt dazu Musik. Was hören wir denn jetzt? Wir haben ja hier noch so ein paar schöne Sachen.
Jetzt würde ich sagen, Chicago, If You Leave Me Now. Das ist auch ein Song, der mich immer begleitet hat.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir, oder besser gesagt, ich bin bei ihr, die Unternehmerin Gabi Höft, denn wir sitzen im Restaurant Villa Kellermann, was jetzt ein paar Monate zu hatte, aber jetzt wieder aufmachen wird. Und wir haben sozusagen jetzt das Restaurant für uns exklusiv, noch keine Gäste da und können uns in Ruhe über ja, das Leben unterhalten, über Gastronomie und über die Dinge, die es sonst so gibt. Wir haben ja eben so ein bisschen gehört, wie ihr Lebensweg war und was sie alles aufgebaut haben. Und da bietet sich die Frage an, wenn man so viel macht, so engagiert ist und so leidenschaftlich ist, dann brennt man ja auch. Und ist es dann, wird es dann irgendwann auch mal zu heiß? Ist das bei Ihnen mal so gewesen? Haben Sie mal eine Pause machen müssen?
Ja, müssen. Pause machen. Das Wort müssen ist richtig. Also irgendwann war auch ich wie ausgedockt. Das ist so wie gelähmt, keine Ahnung. Der eine sagt Burnout, der nächste sagt was anderes. Das weiß nur jeder für sich selbst. Das war so, wie wenn es nicht mehr weitergeht. Wie gelähmt. Nichts funktioniert mehr und man kriegt nichts auf die Reihe. Und ja, und so war es bei mir auch. Hatte ich auch eine Zeit.
Gab es einen Moment, wo das zutage getreten ist? Oder war das so eine Entwicklung, die so ein bisschen schleichend war?
Das war eine Entwicklung. Dann manchmal hat man ja im Leben so Sachen, wenn es kommt, dann kommt alles auf einen Schlag. Und das war halt, der Schlag war einfach zu groß und da hat es mich einfach ausgenockt.
Und dann?
Dann wird einem ja empfohlen, ja, du musst, man weiß ja auch gar nicht, was man hat. Man weiß es ja nicht und die anderen wissen es auch nicht. Und das ist ja meiner Meinung nach das Schlimme, dass man so, dass alle Leute wollen einem helfen und irgendwie hat nichts funktioniert. So, man ist, ich will jetzt nicht sagen, man wird Depri. Also ich habe 3 Kinder, 2 Enkelkinder. Kinder geben einem ja besonders Stärke. Also man reißt sich auch echt für die zusammen. Und dann wusste ich, okay, das ist mein Lebenswerk. Ich kann jetzt das nicht hängen lassen. Und da hängen ja auch Mitarbeiter und was weiß ich, wie viele Menschen dran. Und das macht es ja noch schlimmer. Dann wird der Druck ja noch größer und man kommt da gar nicht raus. Und dann geht man halt in ärztliche Behandlung, dann sagen die einen, da muss man in Kur, was aber nicht geht, weil man kann die Unternehmen nicht alleine lassen. Also es war irgendwie so eine Zwickmühle und manchmal sind es so Schicksalssachen, so dann wurde ich, also es gab so ein Sommerfest im Kinderhospiz und wir haben Geld gespendet und dann wurde ich da eingeladen und in diesem Zustand, in dieser Phase. Und dann wurde ich so durchgeführt und die Frau, weiß ich noch, hat gesagt, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das hier funktioniert. Und dann hat es mir die Sprache verschlagen. Ich bin dahin, habe mir das alles angeguckt und habe mir erklären lassen, wie das funktioniert. Mich hat natürlich auch interessiert, wie das System aufgebaut ist, dass da alles mit Freiwilligen und Spendengelder und und wir reden hier von einem Kinderhospiz, in dem ich war. Und dann bin ich raus, habe mich ins Auto gesetzt und Rotz und Wasser geheult. Meine Probleme waren völlig weg. Sie waren wirklich weg. Und dann meinte ich noch innen drin zu der Frau, wie funktioniert das? Wer hilft Ihnen denn? Ja, da kommen freiwillige Helfer und die arbeiten dann mit. Und sage ich, wie, das muss man, aber da muss man doch geschult sein. Das kann man doch nicht einfach so und so. Und sagte sie, ja, da wird man geschult und da gibt's Kurse und so. Und dann habe ich mich angemeldet und habe diese Kurse gemacht. Und zu Hause, nein, dann wirst du noch depressiver. Und wenn du das machst und da, nee, genau das Gegenteil ist passiert. Also es war eine völlig andere Welt, die mich sowas von geschult hat und so geprägt hat und mir gezeigt hat, was ist im Leben tatsächlich wirklich richtig wichtig, was macht Spaß, was ist ein Muss. Und kein Psychologe hätte das jemals besser gekonnt, als die Schule zu lernen, Trauerbegleitung, Sterbebegleitung, all diese Sachen. Zum Schluss war ich auch Dozent mit und habe auch Leute geschult. Und das hat mich befreit von meinen ganzen anderen Problemen. Und dann bin ich wieder, also ich habe trotzdem das Tomasa weitergemacht, aber nicht mehr so engagiert wie sonst. Und das hat mir die Türen geöffnet. Ich finde, dass ich auch erst danach erfolgreicher geworden bin. Also das hat dem Unternehmen geholfen. Das Einzige, wo ich Probleme hatte, war dann so, wenn man so Trauerfeiern verkaufen sollte. Früher war das Gespräch, ja, guten Tag, Sie möchten eine Trauerfeier buchen. Was möchten Sie? Eine Suppe, Canapés und so. Und diesmal saß ich da und kannte ja die andere Seite und dachte, ich kann den doch jetzt nicht fragen, was für eine Suppe er haben möchte. Es hat das alles verändert. Es hat alles verändert.
Bewegende Geschichte. So rein faktisch, dass wir uns das noch ein bisschen besser vorstellen können. Wie intensiv sind Sie damit eingestiegen und wie lange?
Ich bin lange eingestiegen. Also ich bin jetzt also so, ich arbeite, man arbeitet ja ehrenamtlich und man wird gerufen und gefragt, hallo Gabi, hier ist jemand, da ist das Kind gestorben, könntest du dir vorstellen, dass du die Eltern eine Weile begleitest? Und so Sachen macht man dann nicht im Hospiz, sondern außerhalb, und so Sachen habe ich tatsächlich gemacht. Die Geschichten, wen man wo begleitet, kann ich natürlich jetzt hier nicht erzählen, aber es ist unglaublich, was Menschen bewältigen müssen. Also da sieht man sieht das Leben dann schon noch von der anderen Seite.
Man sagt ja immer, Erkenntnisse sind gut und schön, aber nur die Erfahrungen bringen einen weiter. Ne? Das würde ja wahrscheinlich dann ganz gut passen in dem Fall. Was da ja dazugehört ist, und viele, die jetzt zuhören, werden wahrscheinlich ähnliche Gedanken haben, man muss sich dieser Kraft, dieser Emotionen auch stellen wollen, ne? Oder das irgendwie aushalten können.
Genau.
Ich glaube, das ist die große Aufgabe. Ne?
Ich habe auch, als ich in diesem Kurs saß und in diesem Kinderhospiz war, meinte ich dann irgendwann, kann ich mich erinnern, dass ich gefragt habe, Entschuldigung, ich habe mal kurz eine Frage. Kriege ich hier irgendein Werkzeug oder irgendwas mit, damit ich aushalte, was die Menschen mir erzählen oder wenn ich hier durch das Hospiz laufe? Und dann hat die Frau gesagt, ja, das kriegt man. Und ich hatte tatsächlich, das Werkzeug, und ich hatte so ein Köfferchen, wo man so Sachen drin hat, so die man mitnimmt, wenn man die Menschen begleitet. Und es ist tatsächlich, ich hätte es nie gedacht, aber man kriegt es mit und man kann es auch. Also ich konnte es und ich kann es immer noch.
Und Sie haben beschrieben, dass danach das schon massiv anders war, ne, in Ihrem Leben. Gibt es was, wo Sie das so konkret beschreiben können, was das ist? Also ist es die Sicht auf die Dinge oder ist es, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern umgehen? Was ist das?
Es ist die Sicht, der Umgang mit Leben und Tod. Ist es also tatsächlich. Also so, ich war sehr, das hat mich sehr geprägt. Das habe ich natürlich weitergeleitet an meine Kinder, die das auch prägt. Und ich bin eine, die immer inzwischen versucht, also ich versuche immer, die Dinge so zu machen, dass es sein könnte, dass ich morgen nicht mehr zur Tür reinkomme. Und mein Weg ist so, Mann, Gabi, räum das so schön auf. Du weißt, wie das Leben ticken kann, was passieren kann. Und klar sind die Menschen dann traurig, aber noch trauriger sind sie, wenn du sie nicht vorbereitet hast oder so. Und ich sage immer meinen Kindern, wenn mir mal irgendwas passiert, möchte ich, dass ihr wisst, dass ich ein wunderschönes Leben hatte. Vielleicht sage ich in dem Moment, ach, hätte ein bisschen länger sein können. Aber ich möchte nicht, dass ihr trauert und denkt, oh Gott, die Arme oder sonst irgendwas. Nein, ich hatte ein wunderschönes Leben bis zum heutigen Tage. Und ich glaube einfach, das erleichtert es. Also ich sehe ja die ganzen Trauernden, die nicht Tschüss sagen konnten oder die so hängen bleiben und in der Luft sind. Und ich glaube einfach, jeder wird irgendwann gehen. Und meine Kinder werden bestimmt auch traurig sein. Aber ich glaube, sie werden immer daran denken, hey, komm, Mama hat immer gesagt, sie hat ein super Leben. Okay, wir sind jetzt traurig, aber wir müssen jetzt trotzdem weitermachen.
Ich überlege, wir sind jetzt zum Jahresende mit unserer Sendung. Da denkt man ja auch so ein bisschen grundsätzlich über das Leben nach und denkt, was mache ich denn im nächsten Jahr und wie gehe ich denn mit dem Leben um? Was könnten wir als Botschaft vielleicht transportieren, sich den Emotionen mehr zu stellen oder auch mal so Sachen ein bisschen anders zu sehen, als man sie sonst immer erlebt im Alltag und mal rausgehen und mal eine andere Sichtweise kriegen?
Eine andere Sichtweise ist gut. Also ich sage immer, man lebt im Leben nur einmal. Und wir sind ja so ein bisschen so eine Patchwork-Familie und ein Kind ist gerade im Urlaub oder hat zwei kleine Kinder, so eine junge Familie, und die haben sich eine Auszeit genommen und sind, ich weiß es gar nicht, 12 Wochen in Thailand und schicken mir immer ganz natürliche Videos zu viert auf dem Motorrad oder wo auch immer. Und wenn ich dieses Video mir angucke, dann schießen mir wirklich die Tränen in die Augen und dann denke ich, ja, sie machen es richtig. Sie machen es einfach richtig. Und ich glaube einfach, man muss es machen. Man muss sich diese Freiheiten nehmen. Es kann immer irgendwas sein. Wenn man das kann, klar kann es nicht jeder. Ich kann es auch nicht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich fliege jetzt so und so lange dahin. Aber wenn ich, man sollte es wenigstens versuchen, irgendwo so ein kleines Lückchen zu finden und sagen, komm, das habe ich jetzt hier für mich gemacht und das mache ich und das tut mir gut.
Klingt gut, dazu würde jetzt ganz gut ein bisschen kräftige und festliche Musik passen. Ne? Wir haben noch ein bisschen was rausgesucht. Ne?
Ja, jetzt also was mich durch meine Kindheit begleitet hat, durch meine Eltern, der Messias von Händel, aber so ein bisschen so ein kräftigeres Stück, das hat mich auch begleitet.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Bei mir zu Gast Gabi Höft. Gabi Höft ist Gastronomin, eine ganz tolle Gastgeberin und stellt das schon seit Jahren in den Restaurants Tomasa in Berlin und in Potsdam unter Beweis und hat jetzt noch eine neue Aufgabe übernommen, obwohl sie eigentlich gar nicht wollte.
Nee, wollte ich eigentlich nicht. Und ich habe ja auch eine Familie, ich habe auch einen Mann an meiner Seite, der mich begleitet und wir machen viel zusammen und hatten eigentlich beschlossen, dass wir jetzt einen Tacken ruhiger werden. Und dann kam die Villa Kellermann. Und dann, das ist ja nicht meine alleine Entscheidung, das entscheiden wir inzwischen im Team, weil wir leben ja auch zusammen und wir beide haben zusammen entschieden, dass wir beide das hier nochmal eine Runde stemmen würden und freuen uns auf die tolle Aufgabe.
Wie kann man sich das da vorstellen, da kam die Villa Kellermann, die kommt ja nicht und klingelt und sagt, hallo, da bin ich.
Nee, ich habe immer gesagt, ich möchte kein einziges Restaurant mehr machen, es sei denn, ihr findet oder ihr sagt mir, es gibt ein Haus am See.
Das ist es.
Und das hätte ich halt, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und und dann habe ich es mir angeschaut und die Bedingungen und die Umstände. Und das ist so eine Bauchgefühlsache. Also so, man weiß innerhalb von 3 Minuten, ja, es passt oder es passt nicht. Und hier wusste ich es sofort.
Sie vertrauen sich gut, ne?
Ja, ich vertraue mir richtig gut.
Tolle Basiszutat fürs Leben, ja, sehr schön. Okay, also und wie kam denn das Haus, also wie sind Sie darauf aufmerksam geworden oder wie ist der Kontakt entstanden?
Der ist durch Zufall, durch Fragen, man hat es gehört, man hat mal angefragt, dann hat mal wieder kurz überlegt und letztendlich hat das Gespräch ein Treffen und so und dann hat das hat einfach gepasst.
Viele wissen ja, und wenn Sie es nicht wissen, sage ich es jetzt, das Restaurant gehört ja Günter Jauch, der hier in unmittelbarer Nähe wohnt. Und das wurde ja 2018 eröffnet mit Tim Rauer damals noch und war dann jetzt ein paar Monate zu. Inwieweit hat er jetzt, also Günter Jauch, eine Rolle gespielt bei dem ganzen Prozess?
Eine Rolle nicht. Er hat uns das Haus gezeigt, also mit Frau Jauch zusammen und dem Geschäftsführer Herrn Dengel. Wir haben uns das zusammen angeguckt und mal wieder mein Bauchgefühl. Ich hatte ein gutes Gefühl und das ist alles wunderschön und sehr gepflegt. Und da kommen wir wieder zu meinen Wurzeln, zu dem Haus meiner Oma, zur Erziehung. Und ich habe gesehen, das ist alles mit unglaublich viel Liebe gemacht. Und dann dachte ich, wir sind die Richtigen, wir wissen, wie man sowas behandelt.
Haben Sie herausgefunden, was ihm besonders wichtig ist oder wo er sagt, das ist mir wichtig, wenn wir das Restaurant hier wieder an den Start bringen?
Nein, nee. Also ich glaube einfach, dass jeder, der sowas gemacht hat, dass er erwartet, dass respektvoll damit umgegangen wird. Und das muss man jetzt nicht erwähnen. Das ist mir klar, wenn ich hier in das Haus komme.
Okay. Und jetzt sind Sie ja ganz anders als in den anderen Restaurants, die Sie entwickelt haben, in ein, könnte man sagen, gemachtes Nest gekommen. Wie ist es so in einem gemachten Nest?
Also ich habe versucht, das zu beschreiben. Ich habe auch das meinem Mann beschrieben, habe gesagt, weißt du, das Tomasa entsteht wir müssen es renovieren, wir müssen es aufbauen, wir müssen die Küche einbauen. Das wird alles von der Pike auf gemacht, wie eine Schwangerschaft mit dem Kind. Man lernt, man kommt 9 Monate, hat man Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und so ist es mit den Tomasa-Filialen gewesen. Und das ist hier wie wenn ich ein adoptiertes Kind bekomme. Zack, hier ist es. Und jetzt mach mal. Ja, und so, deswegen, also ich meine, das Gute ist, dass wir jetzt schon, wir sind ja jetzt schon ein bisschen hier und jeden Tag mal und man lernt es zu kennen, man lernt es kennen und kriegt ein Gefühl dafür und ich gehe auch wirklich oft rein und es ist leer und sind keine Gäste da. Und und ich habe jetzt einen Bezug dazu entwickelt und das ist das, was man auch braucht, glaube ich, oder was ich brauche, um meinen Job hier anständig zu machen. Diesen Bezug muss ich ja auch weitergeben an die Gäste und das muss ich auch ausstrahlen. Das muss ja so eine Harmonie sein. Also ich kann ja nicht, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann kann sich auch kein Mensch hier als Gast wohlfühlen.
Sie haben im Vorgespräch erzählt, dass auch die Küche eine ganz besondere ist. Ne? Die hat einen ganz hohen Standard. Da haben Sie auch gestaunt, glaube ich.
Ja, also die Küche ist ein Traum. Also so eine wunderbare, schöne Küche habe ich wirklich noch nie gesehen. Und ich freue mich, also ich habe ja jetzt schon ein paar Mal da drin gekocht und ich freue mich auch, dass ich da drin arbeiten darf und muss auch sagen, es ist ein Geschenk, in so einer schönen Küche arbeiten zu dürfen. Und ich freue mich, dass ich nochmal, also ich denke mal, ich werde nie wieder nochmal einen Laden machen und das wird echt der letzte sein und dass ich zum Abschluss, ja, also ich sag's nochmal, das ist so ein Geschenk an mich. Dieses ganze Gebäude, dass ich das hier noch machen darf, das ist für mich so ein richtiges Highlight. Und dass ich auch jetzt mal was anderes noch mal probieren darf. Also, dass es halt nicht die Tomasa-Küche ist, sondern noch mal ein bisschen anders. Und dass ich mutig bin zu sagen, okay, ich probiere das jetzt aus. Ja, das ist für mich so, dass ich sage, Mann, das ist doch schön auf die letzte Runde, dass ich die so drehen darf.
Was ist denn in dem Fall eine schöne Küche?
Eine schöne Küche ist erstmal, da ist an alles gedacht worden. Es ist super, an Technik, der Boden, die Schränke, die Wege. Das Einzige, was kompliziert ist, das Essen nach oben zu fahren. Aber das ist die Logistik, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Da hatte ich noch nicht die Chance. Aber ansonsten, es gibt nichts, was diese Küche nicht hat.
Kennen Sie den Film Kitchen Stories?
Ich glaube,
Weil da wird nämlich, das finde ich ganz spannend, weil Sie gerade Laufwege erzählt haben, da werden von einer Küchenfirma Beobachter in ein Dorf geschickt, die sich dann sozusagen auf so Hochstühle in die Küche setzen und sozusagen die Laufwege der Menschen aufzeichnen und gucken, wie lange läuft der jetzt dahin, um zum Herd zu gehen, dann wieder zur Spüle und so weiter. Ist etwas ironisch produziert, aber sehr sehenswert. Fällt mir gerade eins mit dem.
Nicht den Film,
kann ich empfehlen, es ist ein dänischer Film.
Den gucke ich mir an.
Okay. Sie machen anders als vorher auch mehr am Tag, ne? Sie öffnen schon früh.
Wir machen um 10 Uhr auf, genau.
Da gibt es auch schon Frühstück.
Ja, es gibt auch Frühstück, genau.
Und dann geht es über den Tag. Und was können die Menschen hier erwarten? Also was können die hier essen?
Die können essen, also ich sage jetzt, was ist heutzutage normal? Also sie können Tafelspitz essen, sie können panierte Schnitzel essen, sie können Rinderfilet essen, sie können Tartar essen, sie können vegane Sachen essen, sie können vegetarische Sachen essen. Also breit gefächert und sie können auch wunderschön frühstücken. Die Frühstücke habe ich alle nach meinen Kindern benannt. Der Grund ist,
wirklich schön.
Ja, ich möchte sagen, was der Grund ist. Der Grund ist, dass ich in dieser Küche stehe. Und ich muss so viele Sachen mir merken und ich habe wirklich die Frühstücke nach dem Geschmack und den Sachen nach den Kindern so ein bisschen ausgesucht. Man hat ja vegetarisch, vegan, deftig, Gourmet oder irgendwas. Und dann dachte ich, dieses Mal mache ich es für mich am leichtesten. Wenn ich weiß, Marie-Louise, weiß ich, das ist der Teller und dann weiß ich, Mann, das kannst du so schnell anrichten, weil du einen Bezug hast. Und ich habe mir diesen Vorteil habe ich mir genommen, dachte ich, nee Leute, jetzt nenne ich sie nach meinen Kindern, ist mir egal, was jemand sagt. Für mich ist es das Einfachste.
Das ist auch schön. Ich kann mich noch erinnern, in einem Café gab es Wurstiges und Käsiges, so hatten die das genannt. Das klingt ja irgendwie alles nicht schön. Ja. Super, also wenn man das selber rausfinden will, wie genau die Frühstücke heißen, dann kann man kommen, ab wann?
Ab 1.1. 10 Uhr.
Auch wirklich schon am Neujahr?
Ja.
Okay, das heißt, da kann man gleich sozusagen von der Geburtsstunde des ersten Jahres kann man loslegen. Ne? Kann man sozusagen sein Neujahrsbrunch hier machen oder Neujahrsfrühstück. Jetzt sind wir am Ende der Sendung und am Ende des Jahres. Machen Sie das oder machen Sie das nicht am Ende des Jahres resümieren und sagen, im nächsten Jahr will ich?
Im nächsten Jahr möchte ich ein paar Tage frei haben.
Wäre ganz schön, ne?
Ja, also so und nein, sonst nichts. Also ich habe keine großen Wünsche. Gesund und frei und eine schöne Zeit.
Einen Wunsch haben wir noch und zwar zumindest die Sendung betreffend. Das ist ein Musiktitel, den wir jetzt gleich noch hören. Und wir haben jetzt noch den ganz großen, ne?
Elvis, Falling in Love with You.
Und das ist ein wunderschönes letztes Musikstück, was wir jetzt noch hören können und in dem Zusammenhang verbunden die Wünsche von uns beiden an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie einen guten Rutsch haben, wie man so umgangssprachlich sagt und natürlich einen wunderbaren, fantastischen Start ins neue Jahr und dass es noch besser wird als dieses oder wenn es nicht so gut war, überhaupt besser wird. Das wünschen wir Ihnen. Ich danke recht herzlich für die Sendung, für die Zeit hier in der Villa Kellermann. Es ist wirklich sehr schön hier im Elefantenraum, aber auch in den anderen beiden Räumen. Die heißen wie?
Grüner Salon und Roter Salon.
Kann man sich setzen, wie man sich fühlt, ne?
Ja.
Rot hat Vorteile, Grün aber auch sehr schön, Natur angelehnt. Kann man sich alles angucken in der Villa Kellermann ab 1. Januar, 10 Uhr. Einen schönen Sonntag noch und wie gesagt, guten Rutsch und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Tschüss.
Radio Potsdam. Smürek trifft.